SRF 2 Kultur.
Die große Kindheitsforscherin und Erfolgsautorin Alice Miller hat sich für Kinderrechte und Kinderschutz stark gemacht. Bei ihren eigenen Kindern aber hat sie kläglich versagt. Einst von den Nazis als Jüdin verfolgt, war sie nicht nur eine traumatisierte Frau, sondern auch eine schwer traumatisierende Mutter. Der Psychotherapeut Martin Miller schildert in seinem jüngst erschienenen Buch »Das wahre Drama des begabten Kindes« die Tragödie seiner Mutter Alice Miller. Für ihn war es alles andere als leicht, der Sohn der weltbekannten Kindheitsforscherin zu sein. Er wurde lange ins Heim gesteckt und hat auch sonst durch seine Mutter viel Leid erfahren. Cornelia Cassis, die Alice Miller in den 1980er Jahren interviewt hat, kollagiert die Aussagen der Kindheitsforscherin mit Zitaten aus dem Buch des Sohnes. Verbunden wird beides durch ein Gespräch mit Martin Miller.
Die Misshandlung eines Kindes ist eine Schädigung, die das ganze Leben wirksam ist.
Ende Mai 1987. Ich suchte die Kindheitsforscherin, Kinderrechtskämpferin und Erfolgsautorin Alice Miller in ihrem südfranzösischen Exil auf. Unser Thema: Kindsmisshandlung, genauer sexuelle Gewalt an Kindern.
Und es ist bei uns immer noch so, dass wenn Sie irgendjemanden schädigen, werden Sie dafür bestraft, nur nicht, wenn Sie Vater oder Mutter sind.
Alice Miller, Mutter von zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter mit Behinderung, einem vom Down-Syndrom betroffenen Mädchen.
Und die Wahrheit ist, dass es ein Verbrechen ist und dass es eine lebenslängliche Schädigung ist. Und ich meine, dass wenn man den Eltern die Wahrheit sagt, dass sich dann auch bei den Eltern etwas ändern kann. Weil sie dann erst herausfinden können, dass auch sie so behandelt wurden. Denn es gibt in der ganzen Welt keinen Menschen, der sein Kind misshandelt, ohne dass er selber misshandelt wird.
Vielsagende Sätze auch, oder erst recht im Nachhinein. Mehr als ein Vierteljahrhundert nach diesem Gespräch mit Alice Miller in Saint-Rémy und 3 Jahre nach ihrem selbstgewählten Tod in ihrem Exil bringt ihr Sohn Martin Miller sein vielbeachtetes Buch auf den Markt. Das wahre Drama des begabten Kindes. Martin Miller, Psychotherapeut, 63 Jahre alt, schreibt im Klappentext:
Es war nicht schön, der Sohn Alice Millers zu sein, im Gegenteil. Und trotzdem war meine Mutter eine große Kindheitsforscherin. In diesem Buch versuche ich nun, diese beiden Welten in einen Zusammenhang zu bringen.
Martin Miller, welche, sagen wir mal, 3, 4, 5 Themen gehören dazu, es nicht schön war, ihr Kind zu sein?
Knapp gesagt, das Allerschlimmste war, obwohl meine Mutter überall den Begriff Empathie und Einfühlungsvermögen und Perspektiven übernahm, als ihre wichtigsten Anliegen formulierte, habe ich diese empathische Verhaltensweise nie gespürt. Der Mangel an Interesse, wie es mir geht, das hat mich eigentlich am meisten getroffen. Zweitens, die Art, wie man dominiert wurde. Meine Mutter wusste viel besser, wie es mir geht, obwohl ich eigentlich wusste, wie es mir geht. Es ist eine Form von Übergriff. Es ist eine Art von Vereinnahmung, wo man sich total unfrei fühlt. Man weiß, wer man ist, man weiß, was man fühlt und wird im Prinzip mit Aussagen über mein emotionales Erleben konfrontiert, die wohlweislich falsch sind. Also der Ronald Lange hat das früher mal als Mystifikation bezeichnet. Und diese Mystifikationsmechanismen sind eigentlich die Grundlage, auf dem schnellsten Wege psychotisch zu werden. Aber ich muss sagen, ich bin Gott sei Dank von dieser schlimmsten Konsequenz bewahrt geblieben. Aber das war dann auch der Konfliktpunkt.
Es war nicht schön, das Kind Alice Millers zu sein. Und Sie probieren, Martin Miller, in diesem Buch diese beiden Welten, die fachliche Welt und ihr privates Erleben als Kind, in einen Zusammenhang zu bringen. Wie hat sich dieses anspruchsvolle Anliegen im Schreibprozess niedergeschlagen?
Zuerst bin ich eigentlich mit denselben Problemen konfrontiert worden, wie Sie sie angesprochen haben. Auf der einen Seite diese brillante, menschenfreundliche, liebenswürdige, sehr kritische, radikale Welt meiner Mutter, die Kindheitsforscherin, und auf der anderen Seite mein persönliches Erleben mit dieser Mutter und gleichzeitig auch diese Biografie meiner Mutter, die ich selber nicht kannte, aber wo ich das Gefühl hatte, irgendwie betroffen zu sein, ohne es zu verstehen. Weiter bin ich mit diesen Extremen konfrontiert worden, immer dann, wenn Leser mir schwärmten von dieser tollen Alice Miller und sagten, das wäre ihre Traummutter gewesen. Und ich für mich konfrontiert wurde mit dem Umstand, dass ich mit diesen Bemerkungen, mit diesen Verehrungen eigentlich nichts anfangen kann, weil das für mich überhaupt nicht die Realität war.
Was sagen Sie denn jemandem, der Ihnen vorwirft, mit der Mutter, die sich nicht mehr wehren kann, weil sie seit 3 Jahren tot ist, so richtig abzurechnen?
Erstens müsste mir diese Person nachweisen, wo und wie ich abrechne. Zweitens müsste ich mich mit dieser Person einigen, was jeder unter Abrechnung versteht. Ich persönlich habe am Anfang schon gemerkt, dass mein erstes Konzept ein Abrechnungskonzept ist und ich habe das verworfen, weil ich zum Schluss gekommen bin, ich möchte nicht A, einen zukünftigen Leser missbrauchen, mich in einer Arbeit, in einer Auseinandersetzung zu unterstützen, die ich selber führen muss. Und zum Zweiten weiß ich aus meiner Erfahrung als Therapeut, dass dieses Abrechnungsverhalten, dieses hasserfüllt Verstricktsein mit seinen Eltern nicht zielführend ist. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als mir das Recht herausgenommen, die Theorie von Alice Miller, die für alle Menschen gilt, auch für mich zu beanspruchen.
Nun gibt es ja vielleicht auch Leute, die sagen, sie reiten einfach auf dem großen Ruhm, der jetzt beginnt zu verblassen, aber der einstmal wirklich sehr groß war, von Alice Miller und nutzen den Namen.
Das ist natürlich ein sehr übliches oder sehr gängiges Argument oder ein Vorwurf, ein möglicher, der mich eigentlich nicht groß berührt.
Heute bin ich davon überzeugt, dass die Unfähigkeit, Alice Millers für mich eine liebevolle Mutter zu sein, in dem fest abgekapselten Trauma der Verfolgungsjahre von 1939 bis 1945 begründet liegt. Ich wundere mich inzwischen schon, wie es meine Mutter schaffen konnte, in ihrem Buch »Am Anfang war Erziehung« aus dem Jahre 1980 so sachlich über die Kindheit von Adolf Hitler zu schreiben. Besonders absurd wirkt es auf mich, wie in der öffentlichen Wahrnehmung und in den Kritiken zu diesem Buch meiner Mutter immer wieder der Vorwurf gemacht wurde, die Taten Hitlers zu bagatellisieren. Besser kann man seine eigene Vergangenheit nicht mehr verstecken und verdrängen.
Reden wir von 1987. Das ist die Zeit, in der ich mit Alice Miller eine Sendung zum Thema sexuellem Missbrauch, wie es damals noch hieß, heute eher sexuelle Gewalt oder sexuelle Ausbeutung an Kindern machte. 1987, mehr als ein Vierteljahrhundert, da war das Thema in der Schweiz noch überhaupt kein Thema. Es gab eine einzige Frau, die es im »Du sollst nicht merken« in ihrem Buch wirklich deutlich thematisiert hat. Und deswegen wollte ich unbedingt mit dieser Frau, nämlich der Alice Miller, zu tun haben, weil sie eine große Glaubwürdigkeit hatte, weil ihr Name quasi wie als Schutz für dieses noch vulnerable Thema in der Schweiz war. Ich musste dann ihr sagen, wie alt ich bin. Ich musste sagen, was ich für einen Namen habe, ob ich eine Schweizerin bin oder eine Ausländerin. Ich musste sehr viel in Kauf nehmen. Ich musste an einen Ort reisen, nach Südfrankreich. Dort lebte sie in der Zeit. Sie wissen das natürlich besser, warum und wieso sie dort lebte. Und musste dort einfach in einem Hotel warten, ob sie zu mir kommt oder nicht, ob sie Zeit hat für dieses Interview, wie sie sagte, oder nicht. Also ich war bereits in einem seltsamen Abhängigkeitsverhältnis von dieser wichtigen Informantin.
Also, ich bin über Ihre Schilderung überhaupt nicht überrascht. Der erste Aspekt ist mal so der erste phänomenale Eindruck. Meine Mutter hat durch den Ruhm, den sie erlangt hat, in diesen Jahren ein Starrverhalten entwickelt. Also ein Starr verhält sich nie auf Augenhöhe, sondern es sind so Machtstrukturen am Wirken. Was der Widerspruch anbelangt, ist, dass ausgerechnet jemand, der inhaltlich von seinen Ideen her genau diese Machtstrukturen, vor allem in seinem Buch am Anfang war Erziehung, als schwarze Pädagogik bezeichnen. Und das ist ein Merkmal auch zwischen mir und meiner Mutter in der Beziehung. Es sind immer Widersprüche. Das, was sie als Idee vertritt und das, was sie in Realita macht. Ob das jetzt mit mir oder mit Ihnen der Fall ist, das ist so. Also, wenn ich Ihre Schilderung mir anhöre, ist das ein geniales Beispiel dafür, wie schwarze Pädagogik funktioniert.
Über Unterwerfung, über das Inszenieren von Abhängigkeitsverhältnis, eigentlich das Gegenteil von dem, wie Sie sagen, was Alice Miller eigentlich postuliert hat.
Und damit kann ich den anderen beherrschen. Und das ist absolut das, was meine Mutter als schwärzeste Pädagogik angekreidet hat. Dass sie das aber selber genial, perfekt beherrschte, nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei mir probierte. Und da war sie eine Meisterin.
Da war sie eine Meisterin. Und Sie als Psychotherapeut können das jetzt auch sehr genau schildern, wie sie das aufgebaut hat, wie sich das anfühlt für die Involvierten. Und Sie können auch erklären, woher das kommt. Wir wissen in der Zwischenzeit alle, Alice Miller ist kriegstraumatisiert.
Sie wurde in ihrer Heimatstadt in Piotrków, das ist südlich von Lodz, geboren. Und in ihrer Heimatstadt haben sie dort das erste Ghetto in Polen errichtet, die Deutschen. Und haben es als erstes Ghetto auch liquidiert und die Leute nach Treblinka 42 deportiert. Und sie ist von diesem Ghetto in Piotrków nach Warschau geflüchtet mit falschen Papieren, hat dort im Untergrund gelebt und auch in diesem Ghetto hat sich eine Untergrundorganisation gebildet und zu der gehörte meine Mutter sehr schnell, schon als junges Mädchen, und hat über diese Organisation für ihre Mutter und für ihre Schwester in diesem Ghetto in Piotrków falsche Papiere organisiert und die gerettet. Und sie sind nach Warschau. Und der Vater ist in Piotrków geblieben in diesem Ghetto und dort gestorben an Krankheit, weil er war zu schwach, zu krank. Er war ein orthodoxer Jude, er konnte nicht Polnisch, sah zu jüdisch aus und sie musste ihren Vater dort lassen. Und ich habe da in meinem Buch sehr stark auch beschrieben, sie hat nachher gegen ihren Vater so geschimpft, war so hasserfüllt, aber eigentlich lebte sie mit dieser Schuld. Sie hatte auch ihren Vater viel mehr gern, als sie das eigentlich beschrieben hat. Und wissen Sie, das Verrückte ist, meine Mutter musste sich verstellen, ihre Identität verleugnen. Sie hat immer von ihrem schwachen Vater gesprochen, aber eigentlich dieser Vater ist als einziger, als orthodoxer Jude in den Tod gegangen, so in dem Sinne. Also er hat seine Identität nicht aufgegeben. Er ist für das, was er ist, der Schwächste in der Familie, ist eigentlich als Held gestorben. Und dieser Widerspruch, mit dem ist sie sicher bis heute, ja, bis zu ihrem Tod nicht fertig geworden.
Meine Mutter hat, so viel ist bekannt, als Jüdin den Zweiten Weltkrieg in Warschau überlebt. Aber gesprochen hat sie über diese Zeit eigentlich nie, höchstens verklausuliert oder literarisch verfremdet. Auch mir hat sie davon kaum erzählt. Erst mit 41 Jahren erfuhr ich das eine oder andere Detail. In meiner Kindheit und Jugend wurde alles Jüdische, aber auch alles Polnische von mir ferngehalten. Weder die polnische Sprache, die Muttersprache meiner Eltern, lernte ich, noch wurde mir irgendetwas über jüdische Kultur beigebracht. Ich wuchs quasi als kulturelles Kunstprodukt auf und wurde als Schweizer erzogen, als Bürger eines für meine Eltern im Grunde fremden Landes. Wie bei Überlebenden typisch, repräsentierte ich den sogenannten Neuanfang nach dem Überleben.
Sie sind ja jetzt mit diesem Buch und einer sehr, sehr detaillierten Recherche über die Kindheit Ihrer Mutter, durch Gespräche mit Verwandten, durch eine sehr ziselierte Spurensuche in das Schweigen vorgestoßen, das Ihre Mutter immer umfing, sobald Sie nachfragten zum Judentum, zu Polen, zum Krieg, stießen Sie auf ein großes, großes Schweigen. Nun verstehen Sie als Psychotherapeut sehr vieles. Hilft das dem Sohn auch?
Mir hat mein psychologisches Wissen und auch meine Erfahrung als Therapeut und auch meine Selbsterfahrung hat mir doch sehr geholfen, diese ganze Geschichte einzuordnen und zu verstehen. Auch als Sohn. Weil der Sohn von Alice Miller zu sein, war nicht schön. Aber als Therapeut kann ich etwas verstehen. Und ich bin einfach der Meinung, das Verständnis hilft mir, die Schmerzen, die ich als Kind, als Sohn erlebt habe, zu verarbeiten und zu mildern. Aber es kann immer wieder vorkommen, dass die Schmerzen plötzlich wieder da sind.
Dem Schweigen ein Ende. So hieß die große Sendung mit Alice Miller vom Juni 1987, vor mehr als einem Vierteljahrhundert. Die Rede war zum ersten Mal im öffentlich-rechtlichen Radio von sexueller Gewalt an Kindern durch ihre Bezugspersonen. Eine Sendung, die dank der großen Kindheitsforscherin und ihren eindeutig parteilichen Aussagen für das abhängige Kind eine Welle auslöste. Das Tabu war gebrochen. Sexuelle Gewalt an Kindern durch ihre Bezugspersonen war in der Schweiz ab dann ein Thema.
Jedes Kind hat das Bedürfnis nach Körperkontakt, nie genug. Und es braucht es natürlich, Körperkontakt, Berührungen, zärtliche Berührungen, beruhigende Berührungen, Nähe, Freude am eigenen Körper, Freude am Körper des anderen. Auch Neugierde. Warum bin ich anders als Bub? Warum sind die Mädchen anders? Was ist anders? Das ist alles ganz klar. Aber das hat nichts mit Sexualität, verstanden als Paarungsdrang, zu tun. Und nun ist ein Erwachsener natürlich ganz anders, in einer ganz anderen Situation. Und wenn er seine Sexualität, seinen Paarungsdrang mit einem Kind befriedigt, dann ist das ein Verbrechen.
Dem Schweigen ein Ende. So könnte auch das Buch des erwachsenen Sohnes heißen. Nicht, dass er in seinem Buch das wahre Drama des begabten Kindes sexuelle Gewalterfahrungen beschreiben würde, aber eine kalte, distanzierte, nicht zugängliche und verschlossene Mutter schon.
Für mich, wenn Sie mich fragen, hatte ich körperlich zu meiner Mutter eine distanzierte Beziehung.
Das Interview mit Alice Miller war ein Kraftakt. Sie kam dann doch irgendwann in mein Hotel, in dem ich auf sie wartete, warten musste. Ich wusste ja nicht, wo sie wohnte. Ich durfte es nicht wissen. Ich hatte auch keine Telefonnummer und Handys gab es damals noch keine. Sie kam dann also in mein kleines Hotelzimmer. Draußen war es warm und schön, aber sie kam in einem tauben, federfarbenen Regenmantel und wir begannen schnörkellos mit der Aufnahme, nachdem ich ihren Regenmantel auf einen Bügel an die Zimmertür gehängt hatte. Wir sprachen von Freuds Entdeckung von sexueller Gewalt an vielen Kindern und wir sprachen von seiner Verleugnung der Entdeckung.
Freud hat das vorgetragen vor 90 Jahren vor einer Versammlung von Psychiatern und niemand wollte etwas darüber wissen und er ist damit allein geblieben mit dieser Wahrheit. Aber er hat sich trotzdem noch nicht verunsichern lassen. Und erst ein paar Monate später, als sein Vater gestorben ist, hat er das völlig zurückgenommen. Er wollte nichts mehr darüber wissen und hat eine Theorie erfunden, die genau das Gegenteil sagt, die alles das, was er als real entdeckt hat, kamoufliert. Und diese Theorie sagte, dass der sexuelle Missbrauch eine Fantasie ist, weil jedes Kind hat Wünsche, hat sexuelle Wünsche, die sich auf den gegengeschlechtlichen Elternteil beziehen. Und aus diesen Wünschen entstehen verschiedene Fantasien, unter anderem eben vom sexuellen, vom Koitus mit den Eltern oder von sexuellen Kontakten mit den Eltern. Je länger ich mich mit diesen Dingen befasse und je deutlicher es mir wird, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe und was daraus geworden ist, umso mehr muss ich sagen, ich betrachte das als ein Delikt an der Menschheit, eine solche Theorie aufzubauen. Und in dieser Theorie werden 90 Jahre lang Menschen ausgebildet und trainiert, den Missbrauch an Kindern nicht mehr zu sehen. Ich verstehe, dass Freud keine andere Möglichkeit hatte, als diese Entdeckung zu verleugnen, weil er so allein war. Ich kann das nachempfinden, weil es mir zuerst ähnlich ging, als ich davon anfing zu sprechen und zu schreiben.
Kaum gesagt, sprang Alice Miller auf und fragte mich, die Journalistin aufgebracht, wo ich denn ihren Regenmantel versteckt hätte. Ich beruhigte sie und zeigte auf den Haken an der Tür. Sie aber war so aus der Ruhe und aus ihrer Konzentration gerissen, dass sie sich nicht in der Lage sah, mit mir weiter zu sprechen. Sie packte den Mantel und versprach vage, morgen mit mir das Gespräch fortzusetzen. Wann, wisse sie noch nicht und ob überhaupt, sei auch nicht sicher. So saß ich da, verdutzt erst, verärgert dann und auch etwas verloren an diesem kleinen Ort im Süden mit einem großen Vorhaben und einer unberechenbaren Expertin. Martin Miller, ihr Sohn, beschreibt in seinem Buch ähnliche Szenen. Er schreibt über den Kontrollwahn seiner Mutter, über die Paranoia und ihre Selbstermächtigung. Deswegen erstaunt ihn meine Schilderung überhaupt nicht. Aber sie beschämt ihn noch heute, auch wenn er mit dem Werkzeug des Psychotherapeuten dieses Verhalten gut erklären kann.
Verstehen Sie, meine Mutter hatte auch manchmal das Bedürfnis, vor allem wenn man so ein Gespräch macht, braucht man ja eine gewisse Nähe, eine gewisse Intimität. Man muss ja miteinander in Beziehung sein, man geht eine Bindung ein. Und diese Bindung erzeugt eine Nähe, sonst funktioniert das ja nicht. Und Sie sagen, es war ein kleiner Raum und wir haben begonnen, endlich haben wir diese Bindung aufgebaut. Ich habe meine Mutter eigentlich so erlebt, in dem Moment, wo es intensiv emotional wurde, wurde diese Emotionalität ihr zu eng und zu gefährlich. Wenn jemand, so wie ich das beschrieben habe, im Krieg überleben musste, indem er seine Identität komplett austauscht und eine andere Person sein muss, als er eigentlich ist, ist das auch eine Spaltung. Aber diese Spaltung bedeutet, dass ich im Prinzip mein wahres Selbst, das, was mich ausmacht, unter Kontrolle halten muss. Und sie müssen ihr lebendiges inneres Kind unter Kontrolle halten, dieses Jüdische, dass es ja nicht sie verrät. Also die eigene Vitalität wurde zur höchsten Lebensgefahr. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn jemand in so einer inneren psychischen Spannung ist, erzeugt Nähe eine Form von Provokation, dass dieses unterdrückte, lebendige plötzlich zum Vorschein kommen kann. Also die Angst, durch Nähe diese Lebendigkeit nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen, bewirkt nach außen die Reaktion aufgrund von Ablehnung oder sofort diese Nähe wieder aufzulösen.
Ich muss etwa 8 Jahre alt gewesen sein. Meine Eltern verdienten sich damals ein Zubrot, indem sie für einen Buchverlag Manuskriptfahnen korrigierten. Ich erinnere mich, wie meine Eltern in intensiver Konzentration am Esstisch saßen. Ich schaute ihnen zu, schweigend, stundenlang, so kommt es mir vor. Ich verstand nicht wirklich, was sie da taten, aber dass ich keinen Lärm machen durfte, das war mir klar. Es herrschte absolute Stille. Und diese große Stille umfängt meine Eltern und mich gewissermaßen von Anfang an. Wir hatten keine gemeinsame Sprache, dass sie untereinander in der Regel Polnisch sprachen, ich aber nur Schweizerdeutsch lernte, verstärkte meine Isolation. Meine Eltern kamen nie auf die Idee, ihr Verhalten mir gegenüber selbstkritisch zu überdenken. Sie machten mich zum Außenseiter innerhalb der eigenen Familie. Als Kind konnte ich mir zu diesem Verhalten keinen Reim machen und verstand einfach nicht, warum ich in der eigenen Familie so ausgeschlossen wurde. Erst später begriff ich, dass so belastete Eltern unbewusst dazu neigen, ihr Schicksal auf die Kinder zu projizieren. Ich stellte später erschreckt fest, dass ich in der Familie meiner Eltern ein Ausländer wurde, so wie meine Eltern in der Schweiz Ausländer waren.
Und wie erklären Sie sich dieses Ausschlussverfahren?
Ich kann es mir nur so erklären, wie sich meine Eltern in der Schweiz empfangen gefühlt haben. Also irgendwo sind meine Eltern nie in der Schweiz heimisch geworden. Also meine Mutter schon gar nicht, deshalb ist sie nach Frankreich ausgewandert, die letzten 25 Jahre ihres Lebens. Und mein Vater in der Schweiz ist Professor geworden, hat für den Bund die Hochschulkonferenz geleitet, aber hat stur sich geweigert, Schweizerdeutsch zu reden. Also alle mussten mit ihm Hochdeutsch reden. Das war so eine groteske Situation, wenn auch seine Studenten, alle mussten mit ihm Hochdeutsch sprechen. Und was ich verrückt finde, ist, dass ich quasi ein Kunstschweizer wurde. Ich habe weder polnische Wurzeln noch jüdische Wurzeln gehabt. Und schweizerische Wurzeln habe ich eigentlich keine. Ich bin irgendwie auf der Straße groß geworden, in einem Kunstraum.
Mein Vater war genauso grausam und gewalttätig wie charmant und einnehmend. Unternehmungen mit ihm, Wanderungen oder Skitouren, endeten oft damit, dass ich an den Folgen der Erschöpfung erkrankte. Er wollte aus mir wohl einen richtigen Kerl machen. Er konnte reizend sein, mir mein Lieblingsessen kochen und dann wieder völlig aus dem Nichts zuschlagen. Ich liebte ihn, wie ein Kind seinen Vater liebt, und hatte eine unaussprechbare Angst vor ihm, weil er in seinen Stimmungen und Angriffen unberechenbar blieb. Wie sehr ich mich vor ihm fürchtete, das wurde mir erst Jahre später im Kontext einer Therapie deutlich. Er quälte mich auf vielfältige Weise, seelisch und körperlich. Meine Mutter, die selbst mit ihm in einer Art Dauerkrieg lag, ließ ihn gewähren. Sie war zu dieser Zeit ganz in ihrer psychoanalytischen Welt verschwunden, oft nicht daheim, beschäftigt.
Immer wieder werde ich gefragt, können Sie mir das erklären? Die Mutter hat jahrelang nichts gesehen, dabei ist ihr das Gleiche passiert. Und ich sage, gerade darin liegt ja die Erklärung. Wenn es ihr nicht passiert wäre in der Kindheit, würde sie nicht einen Mann heiraten wahrscheinlich, der sowas macht. Sie hätte das nicht nötig gehabt. Wenn sie eine liebevolle Mutter gehabt hätte, die sie beschützt hat, wäre sie nicht angewiesen auf einen Mann. Sie würde viel besser unterscheiden können, wem kann ich trauen und wem nicht. Aber wenn ihre Mutter sie schon im Stich gelassen hat und der Vater sie missbraucht hat, dann ist sie ein blindes Kind geblieben, nicht? Und sie fällt wieder in die Arme eines solchen Menschen, der das auch macht. Die Antwort liegt immer in ihrer Kindheit. Und alle diese Mütter, die blind sind, wenn das in ihrer Tochter passiert, diese Mütter wiederholen die Blindheit ihrer eigenen Mutter. So ist es ihnen ergangen, dass sie zu niemandem gehen konnten und niemandem etwas erzählen. Und darum ist diese Rolle des Zeugen so enorm wichtig. Und dann können Sie sehen, dass das, was zuerst so seltsam erscheint, genau die Erklärung abgibt.
Die Rolle des Zeugen ist so enorm wichtig. Der rettende Zeuge mit seinem erlösenden Wort oder der befreienden Handlung, sagt die Kindheitsforscherin. Martin Miller ortet eine seiner Kindheitswunden genau da, im Fehlen dieser wissenden Zeugenschaft.
Meine Mutter hat sich nie für mich eingesetzt, sondern sie hat alles geschehen lassen. Und heute bin ich überzeugt, dass ich quasi an ihrer Stelle die Frustration, die ihr Mann ihr gegenüber hatte, einfach ertragen musste. Das ist für mich dann ein so eklatanter Widerspruch gegenüber dem, wenn ich habe ihr mal einen Brief geschrieben, habe gesagt, wieso schreibst du dem Papst einen Brief, dass Kinderschlagen verboten sein soll und du hast zugeschaut, wie mein Alter mich halb zu Tode geschlagen hat und hast nie etwas gesagt.
Ich wartete im Zimmer. Kommt sie noch einmal oder kommt sie nicht? Ich konnte nicht raus, weil ich sie hätte verpassen können. Alice Miller hatte alle Kontrolle und ich hatte keine. Sie kam dann doch. Wir sprachen eine Stunde für die Sendung in jenem Sommer 1987 und danach war sie begeistert, wollte mit mir an der Sonne im Garten des Hotels essen und bestand dann darauf, dass ich mit ihr den Barbie-Prozess in Marseille besuche und darüber schreibe. Ich hatte keine Zeit für den Prozess eines Nazi-Verbrechers, denn ich war nun dem Thema der sexuellen Gewalt an Kindern verpflichtet. Ich musste innerhalb nützlicher Frist dazu eine zweistündige Sendung gestalten. Das erklärte ich ihr und das Dessert war noch nicht serviert, war sie schon wieder wütend auf mich, weil ich meine eigenen Pläne äußerte. Martin Miller hört meiner Schilderung zu und kommentiert.
Sie sagte dann am Schluss des Interviews mit Ihnen, das ist ein sehr gutes Interview geworden, da wird wieder Nähe hergestellt. Aber nachher wurde die Rechnung präsentiert. Also dieses immer heiß-kalt, hat nicht nur mit Starrverhalten zu tun, sondern hat natürlich mit einem Überlebensmechanismus zu tun. Zu viel Nähe ist sowas von gefährlich, und zwar nicht irgendwie gefährlich, sondern es ist verführerisch, einer inneren Drang lebendig sein zu wollen, nachgeben zu können, so zu sein, wie man ist. Und das ist lebensgefährlich. Aus dieser Nummer ist meine Mutter nie mehr herausgekommen. Und Sie sehen, es wiederholt sich mit Ihnen, mit mir, mit anderen Menschen. Immer wieder hat sich diese Geschichte wiederholt.
Heiß, kalt, heiß, kalt. Das gab es auch immer und immer wieder zwischen Sohn Miller und Mutter Miller. Auch in der Zeit, als der Sohn schon studiert hatte und selbst psychotherapeutisch tätig war. Mal jahrelange Funkstille in Groll und Ablehnung, mal fachlicher Austausch und Versöhnung. Mal der Versuch, ihm, dem Sohn, die Praxisbewilligung zu entziehen, mal Briefe der Entschuldigung.
Meine Mutter, 1979 war sie 56 Jahre alt, begann mit dem Schreiben einen neuen Lebensabschnitt. Sie hatte sich aus ihrer unglücklichen Ehe befreit und neu Fuß gefasst. Sie war dabei, sich gegen die Orthodoxie der Psychoanalyse mit einem eigenen Entwurf zu behaupten. Sie war glücklich, so erinnere ich mich an sie. Sie war ganz bei sich, entdeckte ihre Fähigkeiten zu schreiben und nahm mich als Sohn in diesen faszinierenden Prozess mit hinein. Für einige Jahre hatten wir tatsächlich Frieden.
1979, das Drama des begabten Kindes. Ein Kultbuch für viele. 1980, am Anfang war Erziehung. 1981, du sollst nicht merken. Drei Bücher, die Alice Millers großen Ruhm begründeten. Drei Bücher, die die Frau zur großen Kämpferin für die Kinder, ihre Rechte, ihre Autonomie und ihre Unversehrtheit machten. Sie wollte ich für das Thema meiner Sendung und keine andere. Nur sie, so entschied ich damals, hat die Kraft, das Tabu der sexuellen Gewalt an Kindern zu brechen. Sie, die es wagte, in ihrem Buch »Du sollst nicht merken« ein Thema aufzubringen, das in den 80er Jahren nur in Amerika und Deutschland leise begann, ein Thema zu sein.
Zwar wurden die Bücher zu einem großen Erfolg, viele Leser und Leserinnen sahen sich darin verstanden und vor allem in ihrem seelischen Leiden wahrgenommen. Mit dem realen Leben von Alice Miller, mit der Art, wie sie mit mir als ihrem Sohn umging, hatten sie aber nichts gemeinsam. Es war nicht schön, der Sohn Alice Millers zu sein, im Gegenteil. Und trotzdem war meine Mutter eine große Kindheitsforscherin.
Es war nicht schön, Alice Miller interviewt zu haben. Und trotzdem hat die gemeinsame Sendung ein Tabu gebrochen und in der Schweiz viele und vieles bewegt. Wieder zurück in Basel piesackte mich die Autorin mit Telefonaten, in denen sie mich kontrollierte, wie weit ich mit der Arbeit sei, wie ich das Gespräch mit ihr schneide, welche Aspekte ich betonen würde, wollte sie wissen. Ihre Kontrolle ging so weit, dass sie mich zwang, die fertige 2-Stunden-Sendung mit dem Titel »Dem Schweigen ein Ende« per Telefonhörer zu ihr nach Südfrankreich zu überspielen. Ein damals ebenso umständliches wie kostspieliges Unterfangen. Danach war sie begeistert, glücklich, gratulierte mir, um wenig später zu verlangen, dass die Urheberrechte bei ihr zu liegen haben. Sie strebte sogar einen Prozess an. Martin Miller kennt diese Dynamik. Er vergleicht sie mit der Vertreibung aus dem Paradies.
Was Sie ja auch beschrieben haben, es gelang einigen Interviewern, in diese Welt kurz einzutreten, aber sie wurden dann aber sehr schnell wieder aus diesem Paradies hinausgeschmissen. Es geht immer um dasselbe. Sie sehen, es sind Muster, die sich immer wiederholen.
Muster, die sich wiederholen und schon ganz früh im Leben von Martin Miller schicksalsmächtig waren. Einschneidend war die Geburt der jüngeren Schwester, einem Mädchen mit Trisomie 21, einer geistigen Beeinträchtigung, ein Kind mit Down-Syndrom. Was für ein Einbruch in das intellektuelle Haus der Millers. Zunächst eine Katastrophe, sagt der große Bruder. Eine Katastrophe, die dann aber schlussendlich sich gegen ihn, das nicht behinderte Kind, wendete.
Wie das so halt spielt, das Schicksal, wurde ich eigentlich von beiden Eltern in meiner Intelligenz unterdrückt, nicht ernst genommen. Mein Vater hat mich immer als Dummkopf bezeichnet, der es zu nichts bringt. Und eigentlich das geistig behinderte Kind wurde in den Himmel gehoben. Also im Prinzip eine Umkehr der Realitäten. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich wundere mich heute schon, dass ich diese ganze Geschichte wirklich psychisch überlebt habe. Ich wurde nach der Geburt meiner Schwester ins Heim gegeben, quasi mit der Begründung, weil du bettnässt, musst du geheilt werden. Und was für mich ganz schlimm ist, dass ich in diesem Heim 2 Jahre war und meine Eltern nie gesehen habe. Und was für mich so im Nachhinein, sie haben mich nicht geschlagen, ich bin nicht misshandelt worden in dem Heim, aber niemand hat von den Verantwortlichen, kann ich mich genau erinnern, je ein persönliches Wort mit mir gewechselt. 2 Jahre lang. Und ich wurde in die Schule geschickt. Ich hatte keine Ahnung, was das soll in einer Schule. Man hat mich nicht aufgehört. Plötzlich saß ich mit Schülern in einer Schule, hatte eine Lehrerin, musste das irgendwie machen. Niemand hat mit mir gesprochen, wenn ich Schwierigkeiten hatte. Und ich kann mich heute erinnern, ich hatte so in dieser Klasse, in dieser ersten Klasse, kann ich mich sehr gut erinnern, so etwas wie eine psychotische Episode. Also ich habe irgendwie die Realität nicht mehr gecheckt. Und das vergesse ich mein Leben nicht. Solche Dinge vergisst man nie. Diese Art, wie wenn man in einem luftleeren Raum, in einem haltlosen Raum herumschwebt und keinen Halt mehr hat. Diese Haltlosigkeit, das sind so sehr, sehr prägende, ich würde nicht sagen traumatische Erfahrungen, man muss aufpassen mit diesem Begriff, aber diese chronische Vereinsamung, dieses chronische sich selber überlassen bleiben, das sind schon Erfahrungen, die sind sehr, sehr happig. Und ich denke, ich habe das immer wieder gesagt, man wird nie Therapeut mit einer glücklichen Kindheit.
Die unglückliche Kindheit, die mütterlichen Versäumnisse und vieles mehr formuliert Alice Miller in einem späten Brief an ihren Sohn wenige Tage vor ihrem selbstbestimmten Tod.
Ich habe mich in viele Menschen einfühlen können, nur in meinen Sohn konnte ich es nicht. Als er mir das sagte, habe ich es bestritten. Ich? Gibt es nicht Beweise, dass andere sich von mir verstanden fühlten? Und das sollte mir da nicht möglich sein, wo es mir so darum ging? Wo ich mich so darum bemühte? Ja, genau so war es. Gerade bei ihm fehlte mir die Empathie. Nicht ohne Gründe. Hätte ich mich in seine Lage einfühlen können, dann hätte ich mich so erkennen müssen, wie ich zu ihm war. Ahnungslos, kalt, hart, kritisierend, korrigierend, erzieherisch, und nie wirklich so, wie ich hätte sein wollen, wie ich es mir einbildete zu sein. Dieses falsche Wunschbild von mir habe ich ihm auch noch aufgezwungen und damit seine Wahrnehmungen verwirrt. Als er sich nicht länger verwirren ließ, musste ich endlich in den Spiegel schauen. Ich musste sehen, dass ich mit meinem ersten Kind fast genauso war wie meine Mutter mit mir. Trotz meiner Ausbildung ist es mir nicht gelungen, diesem Schicksal zu entgehen. Nun will ich es zumindest nicht länger leugnen. Nun gibt es kein Entrinnen. Ich bin jetzt auch alt genug, um die Wahrheit auszuhalten und nicht länger davonzulaufen. Wohin? Wozu? Ein verpfuschtes Leben lässt sich nicht mit Lügen aufpolieren, eine verlorene Mutterschaft auch nicht.
Ein Brief als Angebot zur späten Versöhnung?
Theoretisch ja. Praktisch nein. Der zweite Teil, den ich dann erlebt habe, das war bei der Testamenteröffnung. Ist ja sehr wirksam mit Mami, deine Mami. Ja. Mich im Glauben zu lassen, sie meint es gut mit mir. Wissen Sie, das ist so wie den Feind besänftigen. Und hinten herum wurde ich sowas von betrogen und hintergangen.
Wie denn?
Ich möchte da nicht, ich bin einfach in einer Art und Weise benachteiligt worden, wie ich das so nie erwartet hätte. Also das heißt, dieser Brief und auch alle anderen Briefe und viele mir gegenüber lieb formulierten Äußerungen sind Beschwichtigungen, sind eine Form, mich ruhig zu stellen, weil ich hätte sie sonst in ihrer Verhaltensweise in Frage stellen können und das war für sie zu gefährlich.
Also selbst diese hochemotionalen Sätze werten Sie als Strategie?
Diese hochemotionalen Sätze werte ich als verlogene Strategie. Und wissen Sie, nur weil jemand stirbt, verändert er sich nicht.
Wie ist Ihre Mutter gestorben, Martin Miller?
Meine Mutter ist selbstbestimmt gestorben. Also da hat sie konsequent, wie sie sonst im Leben war, das durchgezogen. Sie wollte nie abhängig werden. Für sie war das sowas von selbstverständlich, ihrem Leben, wenn es Zeit war, ein Ende zu setzen. Da hat sie sich auch moralisch oder so nie lange Gedanken gemacht. Da hat sie es einfach durchgezogen.
Aber bei allem Respekt für die Wünsche meiner Mutter empfinde ich es inzwischen als tragisch, wie sie noch im Tode, ja über den Tod hinaus, die Kontrolle zu behalten versuchte. Jetzt, mehr als 3 Jahre später, weiß ich viel mehr über meine Mutter, als ich zu ihren Lebzeiten je wusste. Und heute kommt es mir so vor, als sage sie noch in ihrem Ende, schmerzverzerrt, aber triumphierend, »Ihr kriegt mich nicht«. Und vielleicht ist es ihr in diesem letzten Schritt wirklich endgültig gelungen, zu entkommen. Sie hat alle Verfolger abgeschüttelt, die imaginären, die sie als Holocaust-Überlebende ihr ganzes Leben nicht losgeworden ist, und selbst die, die noch kommen könnten, die neuen Nazis, die vor Grabschändungen nicht zurückschrecken könnten. Sie hat sie alle abgeschüttelt. Was für ein tragischer Sieg.
Martin Miller, wenn Sie sich jetzt fantasieren, Ihre Mutter würde Ihr Buch lesen, was würde da passieren? Sie ist ja eine Frau der Bücher.
Also meine Mutter würde vor Wut wie Rumpelstilzchen, also die würde nur ausflippen. Da bin ich jetzt 100% überzeugt.
Und jetzt dreht sie sich einfach im Grab um?
Sie hat kein Grab, aber sie geistert manchmal schon ein bisschen herum. Aber Gott sei Dank bin ich nicht abergläubig.
Sie gönnt Ihnen auch den Erfolg nicht?
Ich glaube nicht, dass das mit Gönnen zu tun hat, sondern es ist im Prinzip nur ihre Strategie, ihre Meinung, ihre Richtung, die zählt. Und dass ich mir ein Recht herausnehme, neben ihr auch meine Erfahrung und meine Gedanken zu äußern, quasi, dass ich eben polnisch rede und jüdisch denke, das darf nicht sein. Also durch dieses Buch habe ich mir Zugang zu meiner Familie und zu meinen Wurzeln verschafft, die meine Eltern mir versperrt haben. Das ist eigentlich der Gewinn für mich von diesem Buch. Es ist keine Abrechnung, es ist eine Integration in die Familie. Heute fühle ich mich zugehörig und kann auch deshalb so mit Ihnen darüber sprechen. Das hätte ich vorher nicht können.
Martin Miller, Sie haben durch diese Sendung, die 1987 aufgenommen wurde, nun im Jahr 2013, 3 Jahre nach dem Tod Ihrer Mutter, sind Sie nochmal konfrontiert mit Aussagen von ihr, mit ihrer Stimme, mit ihrer Art zu sprechen. Wie ist das für Sie?
Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist sehr befremdlich. Früher habe ich das toll gefunden, habe gesagt, ja, das kann man nachvollziehen. Heute mit meinem Wissen wird es mir manchmal fast schlecht, weil ich weiß, es ist auch verlogen.
Sie haben das sehr schön gesagt. Sie sind eigentlich durch diese schwierige Arbeit des Schreibens, des Recherchierens, des Vorstoßen in dieses Black Hole, in dieses Unausgesprochene, in dieses Schwarze, Verschwiegene, haben Sie eigentlich jetzt sich integriert. Was würden Sie sagen, ist ein weiterer Effekt dieser Schreibarbeit, der ja jetzt nicht schnell gegangen ist, sondern da ist ja eigentlich nur die Veräußerung eines langen, langen Prozesses.
Irgendwie konnte ich eine Zerstörung einer Kultur, einer Familie durch meine Recherche für mich wiederherstellen. Das ist ein unwahrscheinlicher Gewinn. Zum Zweiten, was ich mit diesem Buch auch erreichen konnte, es ist viele Gedanken, die ich gemacht habe, viele Erfahrungen irgendwie auf einer intellektuellen Ebene ordnen und mir auch dadurch wieder ein Stück weit Distanz zu schaffen zur Vergangenheit. Also das heißt, ich bin nicht mehr ein Teil dieser Zeit, sondern ich habe die Fähigkeit, mich darüber zu artikulieren, und ich denke, das ist eine unwahrscheinliche Lebensqualität.
Heißt das eigentlich auch nochmal eine ganz neue Form der Ablösung?
Es gibt nicht eine Form und eine andere, sondern es ist ein Prozess. Und ich würde sagen, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich auch mit dem Resultat zufrieden sein kann.
Und da musste man 63 werden.
Das ist individuell. Lieber jetzt als gar nie.
Es ist mir ein großes Anliegen, trotz der desaströsen Erfahrungen, die ich mit meiner Mutter machte, festzuhalten, die Bedeutung ihres Werkes bleibt davon unberührt. Ich halte ihre 3 ersten Bücher, deren Themen sie immer weiter variierte und vertiefte, für bahnbrechend. Dass Alice Miller nicht in der Lage war, ihren eigenen Erkenntnissen gemäß zu leben, steht auf einem anderen Blatt.
Alice Miller und ihr Sohn. Anatomie einer Abspaltung. Sie hörten die Passage von Cornelia Cassis. Die Texte aus Martin Millers Buch »Das wahre Drama des begabten Kindes« las Heini Vogler. Es ist im Kreuz Verlag erschienen. Diese Passagesendung wiederholen wir kommenden Sonntag, Nachmittag um 15 Uhr.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.